Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflanzen und ihr Mikrokosmos, den wir im Rahmen des Forschungsverbunds TRR 356 Plant Microbe aufnehmen. Unsere Forschung beschäftigt sich mit dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen. Das sind Kleinstlebewesen, die für unser bloßes Auge unsichtbar sind und durch deren Interaktion die Pflanze sowohl positiv als auch negativ beeinflusst werden kann. Mein Name ist Dagmar Hann, ich bin selbst Biologin und Teil dieses Forschungsverbunds. Heute zu Gast ist Professor Dr. Annika Guse, Professorin für Quantitative Organismic Networks am Biozentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo Annika, schön, dass du da bist.
Hallo Dagmar, ich freue mich auch.
Wir sind nicht nur beide Fans von Symbiosen, sondern wir sind auch beide Fans von Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Und ich möchte gerne mal mit einer Frage zur Symbiose anfangen. Wie würdest du für unsere Zuhörer Symbiose definieren?
Ich definiere Symbiose in einer Art und Weise, dass es eine Zusammenarbeit, eine Art Partnerschaft, Teamarbeit ist zwischen zwei sehr unterschiedlichen Organismen, bei der beide Partner benefiten.
Also die profitieren voneinander.
Die profitieren voneinander.
Also eine ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen beiden Partnern.
Eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt.
Ganz viel in deiner Forschung hat mit Korallen zu tun. Was ist dein Lieblingsfakt über Korallen? Was müssen wir wissen über Korallen, was unser Herz erwärmt?
Also was mein Herz erwärmt, ist, dass Korallenriffe die biodiversesten marinen Ökosysteme sind. Und über 25% aller marinen Organismen da ein Zuhause finden und sie aber eigentlich nur einen wirklich minimalen Bruchteil der ganzen Ozeane, ja, also nur ein Bruchteil der ganzen Ozeane in quasi die Fläche, nur eine minimale Fläche sozusagen abdecken. Also es sind nur 0,2% der ganzen Ozeanfläche sind von Korallenriffen bedeckt und trotzdem sind da 25% aller Meeresbewohner quasi zu Hause. Das heißt, sie sind extrem biodivers, eine unglaubliche Vielfalt. Und diese ganze Vielfalt ist getrieben von Korallen. Es sind sozusagen super Tiere aus meiner Sicht, die durch die Zusammenarbeit mit einer einzelligen Alge, mit der sie eine Symbiose eingehen, diese Vielfalt antreiben und extrem produktive Ökosysteme damit hervorbringen.
Das ist jetzt ganz schön. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir noch eine Gemeinsamkeit haben, und zwar das Interesse für Diversität. Das ist auch ganz wichtig in unserem TRR, also da überschneiden wir uns auch nochmal. Jetzt kann man sich vielleicht schon vorstellen, wenn du dich für Korallen interessierst, dass du viel reist für deine Forschung. Und welcher Ort hat dich am meisten beeindruckt? Wo muss man unbedingt mal hin?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil, um ganz ehrlich zu sein, bin ich grundsätzlich ein sehr positiver und optimistischer Mensch und eigentlich gefällt es mir immer überall. Ich kann, egal wo ich hinreise, finde ich immer irgendwas, was mir besonders gut gefällt. Im Kontext von Korallenriffen fahre ich besonders gerne nach Okinawa. Das ist die südlichste Inselgruppe in Japan. Da gibt es tolle Korallenriffe und da machen wir auch die Feldarbeit, die wir für unsere Forschung an der LMU machen.
Und den Korallenriffen geht es auch noch richtig gut oder sind die auch schon vom Klimawandel und...
Letztendlich sind die Korallenriffe überall weltweit vom Klimawandel stark betroffen. Und oftmals sieht man das in bestimmten Jahren, wo es besonders heiß war, dass dann mehr Bereiche vom Klimawandel durch die sogenannte Korallenbleiche, das heißt, wenn die Symbiose kaputt geht zwischen den Korallen und den einzelligen Algen, und dann werden die Korallen weiß, weil sie die Algen verlieren. Und man sieht das dann immer häufiger. Es gibt Jahre, wo besonders die Korallenriffe besonders betroffen sind und dann Jahre, wo es wieder weniger schlimm ist. Und das ist auch auf Okinawa so.
Da kommen wir jetzt gleich auch zu deiner Rolle. Du bist Molekular- und Zellbiologin und Professorin hier bei uns an der LMU im Center for Organismic Adaptation. Deine Professur heißt wie genau?
Meine Professur heißt, es ist ein unaussprechbarer Name, Quantitative Organismic Networks, was man vielleicht übersetzt einfach mit Symbiose bezeichnen könnte, quasi organismische Netzwerke. Und das kommt, können wir darauf zurückkommen, dass es um die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Organismen geht, die eine Art Netzwerk, eine Art Partnerschaft bilden, um voneinander zu profitieren und sich dann in eher schwierigen Umgebungen oder in schwierigen Habitaten doch durchsetzen zu können. Also es geht um eine Art Anpassungsfähigkeit, erhöhte Anpassungsfähigkeit an erschwerte Umweltbedingungen durch dieses Eingehen einer Partnerschaft und Zusammenarbeit.
Und in deiner Arbeitsgruppe untersucht ihr das jetzt nicht nur auf ökologischer Basis oder nicht nur deskriptiv, sondern auch zellbiologisch und molekularbiologisch, wie das funktioniert, wie die Endosymbiose oder diese Symbiose auch genau funktioniert.
Ganz genau. Mhm. Die Realität ist, dass ich überhaupt gar keine ökologische, ich bin keine Ökologin, ja. Ich habe nie einen Ökologiekurs besucht, ich bin wirklich tief in meinem Herzen molekulare Zellbiologin,
ja.
Und wir untersuchen die Symbiose auf zellbiologischer Ebene mit zell- und molekularbiologischen Methoden. Und das macht auch 90% unserer Arbeit aus. Die verbringen wir ganz klassisch im molekularbiologischen Labor mit Pipetten und Mikroskopen. Und ich würde sagen, ungefähr 10% unserer Arbeit besteht in vergleichender Feldforschung, wo wir dann nach Okinawa fahren unter anderem und dort auch dann mit Korallen, eigentlichen Korallen arbeiten.
Okay, also du untersuchst in dieser Forschung diese Korallensymbiosen und eine Frage, die sich mir aufdrängt, ist, wie bist du ausgerechnet in Deutschland, in der Mitte von Deutschland, auf Korallen gekommen und an denen zu forschen?
Also meine Forschung ist definitiv getrieben von meinen persönlichen Präferenzen, von meinen persönlichen Vorlieben, Hobbys und Faszinationen. Ich bin von der Ausbildung her molekulare Zellbiologin, aber ich habe mein Leben lang schon immer eine Liebe fürs Meer gehabt und ich tauche, seitdem ich 19 bin, und habe immer schon Korallenriffe besonders geliebt beim Tauchen. Und letztendlich war es im Laufe meiner Karriere, nach meiner Doktorarbeit, ist der Wunsch entstanden, die molekulare Zellbiologie zusammenzubringen mit dem Hobby Tauchen. Das heißt, ich habe gar nicht von vornherein an Korallenriffen geforscht, sondern ich habe eher klassische Zellbiologie gemacht im Rahmen der Krebsforschung und habe die Zellteilung untersucht. Und erst später habe ich versucht, das Ganze zusammenzubringen. Da ist mir dann aufgefallen, als ich mich angefangen habe einzulesen, dass das eigentlich noch keiner sich anguckt. Also die Korallensymbiose auf zellbiologischer Ebene. Es ist seit Ewigkeiten ein Thema im Bereich Ökologie. Ja. Im Bereich Zoologie, im Bereich Morphologie, im Bereich Geologie. Das hat ja auch, weil die ja die Skeleton, die 3D-Strukturen bilden. Aber auf zellbiologischer Ebene gab es da eigentlich noch gar nichts bis vor circa 15 Jahren, würde ich sagen.
Ja, interessant, ja. Da hast du deine Nische gefunden dann.
Ich habe meine Nische gefunden. Absolut. Und deswegen machen wir unsere Arbeit ja auch und können das gut in München machen, im Labor, weil wir gar nicht mit Korallen arbeiten, sondern mit einer Modellsystem. Korallen lassen sich nur sehr schwer im Labor halten. Man muss sehr, sehr gute Wasserqualität haben. Sie wachsen extrem langsam. Sie vermehren sich nur einmal im Jahr. Sie haben das Kalkskelett, was es schwierig macht, zum Beispiel mikroskopisch sie zu untersuchen. Und aus dem Grund arbeiten wir mit einem Modellsystem. Und das kann ich wirklich überall auf der Welt machen, auch in der Mitte von Deutschland. Und dabei handelt es sich um eine marine Seeanemone, die sehr viel kleiner ist. Sie hat kein Kalkskelett. Sie lebt aber genau mit den gleichen Symbionten wie die echten Korallen, die sogenannten riffbildenden Korallen zusammen. Das heißt, wir können sogar die Symbionten zum Beispiel aus den Korallen isolieren und sie dann mit unseren marinen Seeanemonen im Labor zusammenbringen, und dann bilden sie auch eine symbiotische Partnerschaft, und die untersuchen wir dann mit molekularbiologischen Methoden im Labor.
Und dieser Modellorganismus heißt Alptasia, richtig?
Ja, das ist richtig. Der Name hat schon ganz oft gewechselt. Im Moment ist der wirklich wissenschaftliche Name Exaptasia diaphana. Und wir nennen sie aber Aptasia in kurz. Das ist auch der gängige Name im Feld, Aptasia.
Und wie kann man sich vorstellen, dass die aussieht? Kannst du sie beschreiben, genau?
Ja, die sieht aus wie eine Anemone. Also sie ist ungefähr 1 Zentimeter groß, hat eine Art Stamm wie ein Baum. Und dann anstelle von Ästen und Blättern hat sie sogenannte Tentakeln, einen Tentakelkranz, der rund angeordnet ist und die Mundöffnung umrahmt. Und mit den Tentakeln, die sind auch alle beweglich, kann Futter gefangen werden zum Beispiel. Und kann dann in die Mundöffnung eingeführt werden. Und dann gibt es einen Gastralraum, wo dann das Futter verdaut wird. Und die Symbionten leben intrazellulär, das ist die Besonderheit hier, in den Zellen der Anemone und auch in den Korallen. Und durch die Symbionten erscheint dann diese kleine Anemone braun.
Mhm. Und diese Symbionten, das sind kleine Algen quasi? Sie gehören zu den Algen?
Sie gehören zu den sogenannten Dinoflagellaten. Mhm. Das ist ganz interessant. Die Dinoflagellaten sind Teil einer größeren Gruppe, die nennen sich Apicomplexa. Mhm. Und die Apicomplexa, dazu gehören auch zum Beispiel die Malaria-Parasiten oder die Toxoplasma, die Toxoplasmose hervorrufen, Parasiten oder Pathogene. Das heißt, eigentlich sind sie näher an diesen Organismen dran. Mhm. Sie sind auch einzellig als an jetzt klassischen Algen. Mhm. Wir benutzen nur oft das Wort Algen, weil es gängiger ist im allgemeinen Sprachgebrauch.
Aber machen die Photosynthese?
Sie machen Photosynthese. Und das ist auch die Grundlage für die Symbiose, weil die Korallen überleben in eigentlich sehr, sehr nährstoffarmen Gebieten. Und es ist sehr verwunderlich, dass die so biodivers sind und dass es da so viele andere Tiere gibt. Und das ist nur möglich, weil die Symbionten Photosynthese machen, Zucker und Lipide und Aminosäuren produzieren, die sie an den sogenannten Wirtsorganismus, an die Koralle abgeben. Mhm. Und als Gegenleistung bekommen sie dann anorganische Nährstoffe. Ja,
sowas wie Phosphat, Stickstoff,
ganz
sowas.
Ganz genau. Und auch Schutz. Also sie haben eine stabile Position dann in der Wassersäule, weil sie ja in dem Gewebe des Wirtsorganismus leben und damit auch eine gute Position haben, um immer Sonnenlicht zu haben. Und das ist sozusagen der Austausch, der diese Partnerschaft antreibt.
Jetzt muss ich nachfragen, ich möchte mir das gerne vorstellen, weil wir arbeiten auch an einem Endosymbionten, also an einer Symbiose, die intrazellulär stattfindet. Wie ist es jetzt bei diesen Dinoflagellaten, wenn die in der Zelle sind? Schwimmen die einfach im Zytoplasma rum, also in der Zellflüssigkeit, oder sind die umgeben von einer Membran in einem geschützten Raum?
Ja, das ist ganz interessant. Also vielleicht vorher noch. Das Besondere an dieser Symbiose ist, dass die meisten der Korallen sie jede Generation aufs Neue etablieren müssen. Mhm. Das heißt, Korallen und auch die Anemonen produzieren nicht symbiotische Larven, die dann aus der Umwelt diese mit den Symbionten in Kontakt treten. Und diese werden per Phagozytose aufgenommen. Und Phagozytose an sich ist die Einstülpung dann von der äußeren Membran und ein Organismus oder ein Partikel wird aufgenommen. Und so wie du gesagt hast, der Symbiont befindet sich dann nicht freischwimmend einfach so im Zytoplasma, sondern ist umschlossen von dieser Membran durch diese phagozytotische Aufnahme. Und es ist im Feld noch nicht vollkommen geklärt, wie sie genau in den Zellen vorliegen. Also es gibt einen Fachbegriff für das Organell. Es gibt im Rahmen der Phagozytose, wenn Partikel aufgenommen werden, um diese zu verdauen, dann ist es das sogenannte Phagosom. Und hier in diesem Fall nennen wir das Organell, in dem der Symbiont lebt, in der Zelle Symbiosom. In Anlehnung an den phagozytotischen Aufnahmemechanismus. Und wir haben schon verschiedene molekulare Aspekte da aufgedeckt. Und es gibt bestimmte Marker, Moleküle, die ähnlich sind zu einem Phagosom, aber manche Sachen stimmen auch nicht mit dem überein. Das heißt, wir nennen es sozusagen ein Phagosom-ähnliches Organell, aber es ist nicht genau das Gleiche. Und das ist auch ganz interessant, weil das Phagosom entsteht auf dem Weg von Aufnahme eines Partikels, der verdaut werden soll, zur Ernährung des Organismus. Und die Alge wird ja nicht verdaut, sondern sie verbleibt langfristig im Wirt, in der Koralle. Und das ist eine besonders interessante Frage in dem Feld. Wie schafft es der Symbiont, obwohl er per Phagozytose aufgenommen wird, diesem Verdauungsmechanismus zu entgehen?
Ich kann mir auch vorstellen, dass die Membran, diese Symbiosom-Membran, die muss ja dann vollgestopft sein mit Transportern, die diesen Nährstoffaustausch möglich machen zwischen den beiden Organismen. Wisst ihr darüber was? Wurde das schon angeschaut?
Absolut. Es gibt halt proteomische und transkriptomische Analysen. Mhm. Es gibt verschiedene Zuckertransporter und Lipidtransporter. Mhm. Wir haben uns in meinem Labor jetzt speziell auf eine Gruppe der Lipide, die sogenannte Sterole, fokussiert. Mhm. Dazu gehört auch, kennen wir alle, Cholesterol. Und interessanterweise ist Cholesterol ein essentieller Baustein für all unsere Membranen und ist auch im Hormonhaushalt spielt es eine wichtige Rolle und wir müssen es mit der, wir nehmen es mit der Nahrung viel auf. Und interessanterweise, Korallen und die Anemonen können das nicht selber produzieren. Es muss aus der Nahrung kommen. Und die Dinoflagellaten, diese Symbionten, die wurden besonders detailliert untersucht in den 70er Jahren, und zwar von Carl Girassi. Das ist der Erfinder der Antibabypille, der besonders, ein besonders großes Interesse an Sterolen hatte. Der hat festgestellt, dass diese Dinoflagellaten ganz Cholesterol und ganz viele andere verschiedene Arten von Sterolen produzieren. Und das ist eines der wichtigsten Nährstoffe, die von dem Symbiont an den Wirtsorganismus weitergegeben wird. Und da haben wir im Speziellen auch Transportmoleküle entdeckt, eine spezielle Genfamilie. Die gibt es auch bei uns im Menschen. Das sind die NPC2-Proteine, Niemann-Pick-Type-C. Es gibt auch Krankheiten dazu. Also wenn man da eine Mutation hat als Mensch, dann entstehen sogenannte Lysosomal Storage Diseases, wo Cholesterol akkumuliert in den Zellen oder in dem Organell. Und die Korallen und die Anemonen haben diese bestimmte Genfamilie expandiert. Es gibt viele verschiedene Gene, die...
Also unterstreicht, wie wichtig das ist.
Wie wichtig das ist. Und die werden auch in Antwort auf die Symbiose-Etablierung hochreguliert und fangen dann erst an, richtig zu funktionieren. Und es geht darum, die Sterole, die von den Symbionten produziert werden, zu greifen letztendlich, durch die Membran zu transportieren ins Zytoplasma, sodass sie dann für den weiteren Einsatz zur Verfügung stehen. Welches die Funktion genau ist, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich auch, ja, Membranbildung. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Teil von der aktiven Forschung.
Jetzt möchte ich nochmal nachfragen zu der Symbiose. Ist das eine sehr diverse Gruppe und ist da eine hohe Wirtsspezifität in der Interaktion oder ist das etwas breiter?
Es ist eine sehr diverse Gruppe. Die Symbionten ist eine sehr diverse Gruppe. Sie gehören alle zu den Dinoflagellaten, zu der Familie der sogenannten Symbiodinaceae. Sehr schwer aussprechbares Wort. Aber innerhalb dieser Familie gibt es eine hohe Diversität. Und im Bereich der Korallen hat man viele Partnerschaften, diverse Partnerschaften gefunden, die aber oft stabil sind über einen sehr langen Zeitraum. Das heißt, es gibt Diversität, aber es gibt auch Symbiont-Wirts-Spezifität. Und das ist ein besonders interessanter Bereich, weil man sich erhofft zum Beispiel, dass durch die Bildung von neuen Partnerschaften die Korallen es auch schaffen können, sich an verändernde Umweltbedingungen anzupassen. Also eine optimierte Kombination von dem Wirt und einem vielleicht Symbionten, der mehr Nahrung produziert unter erhöhter Temperatur zum Beispiel, dass das dazu beitragen könnte, dass Umweltanpassung trotz Klimawandel möglich ist. Aber letztendlich weiß man es noch nicht genau.
Ist es ein Forschungsziel von euch herauszufinden, ob die Wirtsspezifität sich ändert, wenn ich jetzt die Bedingungen, zum Beispiel die Temperatur des Wassers, verändere? Ist das langfristig etwas, was ihr untersuchen und...
Also langfristig ist das definitiv unser Ziel. Wir haben die ersten 12-13 Jahre, seitdem mein Labor existiert, uns darauf spezialisiert, Methoden zu entwickeln und erstmal ein generelles molekulares Gerüst zu entwickeln und Schlüsselfaktoren zu entdecken. Was ist wichtig für die Erkennung von Symbiont und Wirt? Welche Rezeptoren spielen eine Rolle? Was passiert dann in den ersten Schritten, sobald der Symbiont in die Zelle aufgenommen wurde? Welche Signalwege sind involviert und wie werden die Nährstoffe ausgetauscht? Und jetzt, nachdem wir dieses Gerüst haben oder einen ersten Überblick haben, wird es von großem Interesse auch zu gucken, welche Auswirkungen auf, sagen wir jetzt mal, die optimierte Funktion der Symbiose, welche Auswirkungen haben Umweltveränderungen, wie zum Beispiel erhöhte Temperatur. Das ist eines der Hauptfaktoren, die wir uns angucken, aber man kann natürlich auch in Richtung Ozeanversauerung gehen. Ja, genau, also das ist definitiv was wir uns angucken und wo ich auch denke, dass der Modell Systemansatz vielversprechend ist, weil wir halt viel besser unter sehr kontrollierten Bedingungen im Labor arbeiten können als Korallenforscher im Feld. Und da sehe ich dann auch das Komplementäre, dass wir genauer gucken können, welche zellbiologischen Mechanismen sind gestört unter erhöhter Temperatur. Und dann kann man in vergleichenden Experimenten gucken, ob das auch bei Korallen der Fall ist. Und dann weiß man auch, wo man vielleicht eher ansetzen kann, um die Stabilität der Symbiose zu unterstützen und damit Korallenriffe auch zu retten.
Jetzt hast du ja auch Feldarbeit oder die Korallenriffe in vielen verschiedenen Ländern angesehen, USA, Spanien, Mexiko, Japan. Welche Erfahrungen hast du aus dieser internationalen Arbeit gezogen und aus dieser Untersuchung vielleicht oder auch Erfahrungen, die du in diesen verschiedenen Korallenriffen gemacht hast?
Also ehrlicherweise muss ich sagen, Korallenriffe habe ich mir hauptsächlich in der, im Arbeitskontext in der Karibik angeguckt und in Japan und in Ägypten. Das Interessante ist ja, dass Korallen sich nur einmal im Jahr sexuell vermehren und das auch nur an einem bestimmten Tag im Jahr. Und der ist abhängig vom Mondzyklus. Es ist Frühling und es geht um Vollmond. Okay. Und dann abhängig vom Wetter kann dieser Event, wo dann die Spermien und die Eier ins Wasser abgegeben werden, muss man sich ja so vorstellen, die Korallen können ja sich nicht bewegen, die sitzen fest und es gibt Männchen und Weibchen. Und damit Spermien und Ei sich treffen, weil sie sind ja getrennt voneinander und sitzen fest auf dem Substrat, muss sichergestellt werden, dass sie das genau zum gleichen Moment machen, weil sonst durch Wellenbewegungen sind die Spermien schon weggetrieben und die Eier sind noch gar nicht da zur Fertilisierung. Das heißt, die haben extrem interessante Mechanismen entwickelt, um Licht zu nutzen, das zu synchronisieren. Und dafür nutzen sie sowohl den Mondzyklus einmal im Jahr zum Vollmond und dann auch tageszeitenabhängig, also sozusagen den Tagesrhythmus. Mhm. Und wir arbeiten in Okinawa, und weil da gibt es eine große meeresbiologische Station und einen japanischen Forscher, einen Kollaborateur von uns, Masayuki Hatta, der über 25 Jahre da genau beobachtet hat, wann diese sexuelle Vermehrung stattfindet. Und wir stellen dann sicher, dass wir genau in der Zeit da sind, um dann die Möglichkeit zu haben, mit Korallenlarven zu arbeiten. Und das ist toll, wir arbeiten da mit unterschiedlichen Arten. Und zum Beispiel die eine Art, da werden Spermien und Eier um 7.30 Uhr am Abend abgegeben und einer anderen Art erst um 9.30 Uhr. Also krass. Es ist der gleiche Tag, aber um sozusagen sicherzustellen, dass es keine Verwirrung gibt mit verschiedenen Korallenarten, ist das dann auch nochmal unterschiedlich zeitlich abgestimmt.
Und wenn ihr jetzt mit den Larven arbeitet, sammelt ihr die dann ein und schaut dann euch an, wie die den Endosymbionten aufnehmen?
Genau, oder? Also was wir eigentlich machen, ist, wir sammeln Korallenkolonien schon ein paar Tage bevor Vollmond, bringen die in so große Eimer mit durchfließendem Seewasser und dann warten wir jeden Abend, ob es heute die Nacht ist, dass sie die Spermien und Eier abgeben oder nicht. Und dann mischen wir die, sobald es dann stattfindet. Das sind 15 Minuten, es geht dann wirklich sehr schnell, dass die alle abgegeben werden. Die sind sehr lipidreich und kommen dann an die Oberfläche und schwimmen da und da findet dann die Fertilisierung statt. Und dann müssen wir sozusagen 4 Tage lang babysitten. Die gehen dann durch die Embryonalentwicklung und nach 4 Tagen sind sie dann eine fertige Larve, die auch sozusagen einen Mund und einen Gastralraum hat. Und dann können wir sie auch, so wie bei uns im Labor, mit Symbionten mischen. Und dann nehmen sie die Symbionten auf und dann können wir vergleichende Experimente machen. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir das Gen inhibieren, haben wir den gleichen Effekt. Nehmen sie genauso viel von dem Typ Symbiont auf wie unsere Anemonen. Also das ist sozusagen der Moment, wo wir vergleichend arbeiten. Und vielleicht, um darauf zurückzukommen, das ist auch das, was wir im Labor machen. Mhm. Wir simulieren Vollmond mittels Blaulicht-LEDs in unseren Inkubatoren, wo die Anemonen drin leben, in kleinen Tanks. Und das induziert die sexuelle Vermehrung von Männchen und Weibchen, die dann genau zu einer bestimmten Uhrzeit, bei uns ist es morgens um 10, wir haben Tag- und Nachtrhythmus umgedreht. Normalerweise werden marine Organismen, sind sie besser dran, wenn sie ihre Spermien und Eier nachts abgeben, weil dann haben sie sozusagen nachts Zeit, sich zu entwickeln, weil dann gibt es auch keine UV-Strahlung. Oft sind das ja Gebiete, wo es viel Sonnenlicht gibt, viel UV und das ist nicht gut für die Entwicklung, das kann DNA-Damage verursachen. Und bei unseren Anemonen ist das genauso. Wir haben es aber umgedreht, weil natürlich die Leute im Labor nicht nachts arbeiten wollen, sondern die wollen gerne morgens um 10 anfangen, die Fertilisierung einzuleiten. Und dann in dem Moment können wir auch anfangen, zum Beispiel zu mikroinjizieren, um Laborexperimente zu machen. Und das funktioniert aber genauso wie im Freien.
Reist ihr dann einmal im Jahr als Team zu einem Korallenriff, also nach Japan,
ganz
um
genau.
der Liebesnacht quasi beizuwohnen.
Ganz
und da
genau. Es ist ein ganz spektakuläres Event. Wir fahren dieses Jahr wirklich auch mit 5 Leuten nach Okinawa. Da sind unterschiedliche Labore auch aus Japan da, die sich alle da treffen. Wir mieten dann zusammen ein kleines Labor auf dieser meeresbiologischen Station. Und da sind dann die Schlafsäle. Und dann bringen wir auch unsere ganzen Sachen mit, unsere kleinen Mikroskope und unsere Tubes, die wir so brauchen. Und dann treffen wir uns da als Community, die sich für Korallen interessieren oder für die Larven der Korallen. Alle machen ihre anderen Experimente und es ist wirklich ein tolles Event, weil wir dann auch als Team 4 Tage lang das Babysitten machen. Die müssen regelmäßig transferiert werden und gesäubert werden und dürfen nicht zu dicht sein. Und dann müssen wir wieder messen, wie viele Larven pro Milliliter und das vielleicht verdünnen oder und solche Sachen. Und das ist genauso. Wir fahren als Gruppe dahin, treffen auf eine noch größere Gruppe und arbeiten dann da zusammen.
Das klingt mega toll. Also macht bestimmt viel Spaß.
Und ganz besonders ist da, dass es ist ja so warm, es ist tropisch da und in den Laboren läuft man barfuß.
Okay.
Also normalerweise läuft man mit Flipflops oder irgendwelchen Sandaletten rum. Und sobald man dann den Bereich des Labors betritt, ziehen die alle aus und die stehen dann alle ganz aufgereiht, ganz ordentlich. Und dann läuft man, was ja hier wirklich gar nicht vorstellbar ist, mit barfuß da im Labor, damit es schön sauber bleibt.
Ah, schön. Welche Erkenntnis aus deiner Forschung hat dich denn am meisten überrascht?
Also eigentlich, deswegen mache ich ja Forschung,
werde
ich jeden Tag überrascht. Ich glaube, das ist das, was mir an meinem Beruf oder an dem Feld so gut gefällt. Es ist zwar manchmal schwierig mit einem, das nennt sich ein Emerging Model System, also diese marine Seeanemone, es gibt nicht so viele Labore, die damit arbeiten. Mittlerweile werden es langsam mehr, aber das heißt, ich konnte nicht so sehr auf schon etablierte Methoden zurückgreifen. Wir mussten sehr viel entwickeln. Aber das hat natürlich den Vorteil, dass das alles, was man entdeckt, in gewisser Weise neu ist. Mhm. Und dieses nicht zu wissen, was man an dem Tag findet, ist auch das, was mich definitiv aus dem Bett morgens treibt, weil mir das sehr viel Spaß macht. Und das heißt, es gab sehr viele sehr ungewöhnliche oder überraschende Momente. Und oftmals habe ich auch das zum Beispiel, was meine Leute mir im Labor dann erzählt haben, was sie beobachtet haben, gar nicht geglaubt, weil ich mir das ganz anders vorgestellt habe. Aber um deine Frage konkret zu beantworten. Ich glaube, das Überraschendste und das, was uns auch immer noch Spaß macht, ist diese Sortierung der Symbionten.
Ja.
Also sie nehmen unterschiedliche Symbionten in gewisser oder Algen unselektiv auf und das Sortieren funktioniert dann dadurch, dass die, die nicht gewollt werden, ausgespuckt werden. Und dieses Ausspucken, ich habe immer gedacht, in Anlehnung an die Phagozytose, dass das, was die Partikel, Algen, die nicht gewollt werden, bestimmt verdaut werden. Das haben wir aber bisher noch nicht beobachtet. Sondern durch Live-Mikroskopie haben wir dann entdeckt, dass die nicht gewollten Partikel ausgespuckt werden. Und diesen Prozess, der wurde schon mal in Amöben entdeckt. Und die nutzen den Prozess der sogenannten Vomozytose, brechen quasi was aus, Vomocytosis, mit speziellen Pilzpathogenen, die potenziell gefährlich sein können. Und wir vermuten, dass es eine evolutionäre Immunreaktion ist auf bestimmte pathogene Erreger, die potenziell gefährlich sein können, die dann wieder in die Umwelt abgegeben werden. Und so wie eine Amöbe, die ist ja mobil unterwegs, die kann sozusagen dann wegkriechen. Und dass das aber ein Mechanismus ist, der in uns Menschen eigentlich nicht vorkommt, weil da wir ja mehrzellig sind, wenn jetzt eine Immunzelle, die sogenannten Makrophagen, die haben den gleichen Mechanismus des phagozytotischen Aufnehmens von invasiven Pathogenen oder Bakterien. Wenn die das wieder ausspucken würden, dann wäre es ja immer noch in unserem Körper quasi vorhanden und könnte dann andere Zellen infizieren. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass das hauptsächlich auf den Verdau gesetzt wird, während bei evolutionär dieses Ausspucken eigentlich eine größere Rolle gespielt haben könnte und dass unsere Korallenbabys diesen Prozess nutzen, erstmal unselektiv aufzunehmen und zu suchen, um einen guten Symbionten zu finden und das, was sie nicht wollen, dann wieder auszuspucken. Ich glaube, das war sehr von uns, für uns damals sehr überraschend, das zu sehen und dann auch rauszufinden, dass es was mit der Immunantwort zu tun hat.
Mhm. Neben der Forschungsarbeit wirkst du auch an mehreren Outreach-Projekten mit oder machst die selber auch. Und eins davon heißt Vamos Symbiosis. Und vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, worum geht's dabei und wie lange machst du das? Und deine Schwester ist da auch beteiligt und soweit ich weiß, ist sie Künstlerin. Vielleicht magst du ein bisschen zu ihrer Rolle in dem Projekt erzählen.
Genau. Vamos Symbiosis, also die Symbiose ist überall. Wir haben den Namen gewählt, weil durch meine Forschung ist mir halt klar geworden, dass die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Organismen oder unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Disziplinen zu einem Mehrwert führen kann. Mhm. Und was ich als Wissenschaftlerin festgestellt habe, ist, dass ich natürlich immer tolle Daten produziere, aber damit oftmals nicht die Öffentlichkeit erreiche, weil sich nicht jeder für einen Excel-Graph oder für eine Tabelle interessiert. Mhm. Genau, meine Schwester ist Künstlerin und es war immer klar, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Ansätze haben. Mhm. Und was mir durch diese Welt der Kunst und Design und Illustration aufgegangen ist, dass das eine tolle Art ist, Menschen zu erreichen und vielleicht auch eher auf emotionale Art und Weise, durch schöne Bilder, durch irgendwas, was lustig ist, durch irgendwas, wo man mitmachen kann. Mhm. Und dass das uns in der Wissenschaft häufig fehlt. Mir ist auch klar geworden, dass ich als Wissenschaftlerin sehr gerne alleine vor meinem Mikroskop sitze und auch Daten auswerte an meinem Computer. Ich aber gar nicht so sehr darauf aus bin, permanent mit Leuten zu kommunizieren. Und natürlich ist Kommunikation und Interaktion, Partizipation ein wichtiger Teil, um Wissenschaftskommunikation zu machen oder auch in die Gesellschaft zu kommunizieren. Und daraus ist diese Idee von meiner Schwester und mir entstanden, mit Vamos Symbiosis in einem sehr interdisziplinären Team zu arbeiten. Mhm. Und in dem speziellen Projekt ging es darum, in einer Gruppe bestehend aus verschiedenen Wissenschaften, nicht nur Biologie, sondern auch Geschichte und Sozialwissenschaften, Anthropologie, bis hin zu Performance, Malerei, Schauspiel. In Spanien, wir haben in einem speziellen Ort in Spanien gearbeitet, wo es darum ging, in einem interdisziplinären Team neue Formen zu entwickeln, um die lokale Community zu erreichen und auf die Schönheit der Meere, der meeresbiologischen und der meeresbiologischen Zusammenhänge aufmerksam zu machen und auf spielerische Art und Weise dafür zu interessieren. Aber es soll auch wissenschaftsbasiert sein. Und genau, und das ist ein bisschen das Ziel von meinen Outreach-Aktivitäten generell, zu kollaborieren mit unterschiedlichen Disziplinen und unterschiedlichen Kommunikatoren, gerne im künstlerischen Bereich, um zusammen neue Formate zu entwickeln.
Habt ihr dann von diesem Vamos Symbiosis-Projekt nachher auch Ausstellungen gemacht? Also ihr habt das gezeigt, ich erinnere mich, hier im Gebäude hattet ihr mal eine schöne Ausstellung dazu. Und vielleicht da anknüpfend frage ich mich, was kann so eine Ausstellung, was kann so ein Bericht über ein interdisziplinäres, öffentlichkeitswirksames Projekt mehr als eine wissenschaftliche Publikation?
Gute Frage. Also gehen wir noch mal vielleicht einen Schritt zurück. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit viele der Probleme so komplex sind, dass es wichtig ist, sie interdisziplinär anzugehen und vielleicht sogar transdisziplinär, also nicht nur verschiedene akademische Disziplinen, sondern auch unter Einbezug der Gesellschaft. Und mit dem Vamos Symbiosis haben wir versucht, da einen Aufschlag zu machen und das zu erproben, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und eine Sache, die wir uns da überlegt haben, ist, dass es wichtig ist, einen guten Rahmen zu schaffen. Das heißt, wir haben dort einen Ort kreiert, der designt wurde von Industriedesignern, der interdisziplinäre Zusammenarbeit vereinfachen sollte. Sprich, es gab Räume, in denen sowohl Künstler gearbeitet haben und wo viel Bastel-, Malmaterial, Zeichenmaterial zur Verfügung stand, aber auch Mikroskope, sodass sie direkt täglich in Kontakt miteinander gekommen sind. Wir hatten eine Bühne, wir hatten die Möglichkeit, Perspektiven zu wechseln, nach oben zu gehen, von unten zu gucken. Und es wurde auch alles dokumentiert, um vielleicht erst später zu sehen, welche Sachen haben gut funktioniert, wo entsteht wirklich Inspiration und wo kommt es vielleicht zu einem Clash der Kulturen. Auch das ist ja üblich. Und das heißt, wir haben sowohl eine filmische Dokumentation des ganzen Projekts gemacht und im Nachhinein das auch in eine Ausstellung umgewandelt. Und ich denke, eine Ausstellung ist zum gewissen Grad schon mal ist nicht vollständig interaktiver, aber es ist sehr viel interaktiver als eine wissenschaftliche Publikation. Erstens die Hürde, jetzt was einen langwierigen Text zu lesen, ist sehr viel größer und auch sehr viel langweiliger, weil man es ja auch alleine macht, als sich bei einer Ausstellung zu treffen und eher vielleicht über Bilder zu kommunizieren. Das heißt, die Ausstellung war nicht so textlastig, sondern es hat mehr auch von den Eindrücken gelebt, die dazu inspiriert, sich auszutauschen. Und ich denke, das ist auch was, was die Kunst bewirken kann oder wo die Kunst Wissenschaft auch unterstützen kann und komplexe Zusammenhänge ganz anders darstellen und damit einlädt, über ein Thema, vielleicht die Öffentlichkeit einlädt, über ein Thema zu sprechen, wo sie sich erstmal nicht kompetent fühlt, weil sie die wissenschaftliche Publikation nicht gelesen haben, aber ein Objekt, ein Bild, ein Video, das lädt jeden ein zu sagen, gefällt mir nicht. Das kann ja auch erstmal ganz einfach, eine ganz einfache Meinungsäußerung sein oder es macht mit mir dieses, es macht mit mir jenes. Und ich glaube, da besteht die Stärke in einer Ausstellung, weil Leute zusammenkommen, es gibt ein Getränk, es wird die Diskussion gefördert, man kann auch was zeigen. Dieses Interaktive im Moment, das Eventartige, ich denke, das ist eher die modernere Form, um in einen Austausch zu treten und damit auch vielleicht was zu zeigen in einer anderen Form als in einer Ausstellung. Und wir haben das jetzt also aus dem Vamos-Symbiosis-Projekt, sind viele verschiedene Ideen entstanden. Unter anderem hat ein Künstler ein riesengroßes Wandgemälde in Spanien auf einer Schule zum Thema Meeresbiodiversität und Plankton auch gemalt. Und das ziert jetzt auch diese Schule da. Die Kinder sehen das also jeden Tag. Also wirklich was Visuelles, Großes. Und zum Beispiel ist auch ein illustriertes Kinderbuch entstanden durch die Zusammenarbeit mit der Illustratorin Christina Heldmann. Und die das Thema Plankton, was uns Wissenschaftler umtreibt und wo wir ganz viel drüber wissen, aber die Öffentlichkeit nicht, weil man kann die kleinen Organismen nicht sehen ohne Mikroskop. Und sie hat es geschafft, auf spielerische Art und Weise mit ihren wunderschönen Illustrationen, künstlerischen Illustrationen, die Geschichte von Plankton zu erzählen. Was ist es? Was verschiedene Typen gibt es? Was für Superkräfte haben sie und wo spielt Plankton auch eine Rolle für unseren Alltag zum Beispiel? Es wird auch in diesem Buch, was eigentlich für Kinder 9 bis 12 Jahre gedacht ist, auch zum Beispiel Forschung, so wie ich in meinem Labor oder mein Kollege, die Plankton in ihrer Forschung nutzen, das wird auch dargestellt auf sehr ansprechend illustrative Art und Weise. Und das ganze Thema, also das Buch war auch nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, weil es dieses Thema so anschaulich gemacht hat. Und sie hat auch diesen Wortwitz, der zum Beispiel mir dann fehlt. Interessante Fakten so lustig und ansprechend kurz, prägnant darzustellen und sich nicht zu verlieren in wissenschaftlichen Details, wozu ich als Wissenschaftlerin oft tendiere. Was dann wieder noch das Publikum sozusagen vergrößert. Also man sieht sozusagen, ich habe es selbst bei meinem Vater gesehen, der hat sich das Buch angeguckt und hat dann gelacht. Und wer lacht schon, wenn er sich eine wissenschaftliche Publikation anguckt?
Ja.
Aus dem Buch ist auch eine Ausstellung entstanden, die wir schon sowohl hier in München im Biotopia-Labor gezeigt haben, aber auch in Spanien. Und es ist auch eigentlich eine Art, die Idee ist, ein bisschen eine Wanderausstellung zu machen, die von verschiedenen Institutionen angefragt werden kann, die modular ist, die sowohl Informationsboards enthält, aber auch Sachen wie ein Spiel, ein Memory-Spiel für die kleineren Kinder, Kratzkarten, wo Kinder malen können, aber auch ein Experiment, wo es um Biolumineszenz geht, wo sowohl Kinder als auch Erwachsene mitmachen können. Also das Ganze und auch Mikroskope. Am Meer in Spanien haben wir die Ausstellung gezeigt. Da wurde dann auch Plankton gefischt erstmal und dann unter dem Mikroskop gemeinsam angeguckt. Das heißt, es geht darum, ja, mit Worten zu kommunizieren, aber auch mit den schönen Bildern und das dann zu kombinieren mit interaktiven Formaten für jedes Alter, sodass ja, der Spaßfaktor Vordergrund gestellt wird und auch vielleicht die Schönheit der Natur, die mir im Prinzip am Herzen liegt und warum ich gerne interdisziplinär arbeite und gerade mit der Kunst kollaboriere.
Du hattest das quasi dann das Kinderbuch und auch die Ausstellung wissenschaftlich kuriert. Also das war deine Rolle dann?
Also Christina hat das Buch komplett alleine gemacht und hat alle Texte und alle Fakten Fakten recherchiert in einem unglaublichen Aufwand. Das Buch wurde finanziert über das Projekt von der LMU. Und ich habe dann auch am Ende wissenschaftlich beratend zur Seite gestanden und das nochmal Korrektur gelesen und die Fakten nochmal gecheckt. Aber ehrlicherweise war das eine Mammutaufgabe von der Illustratorin, die sich extrem in das Thema eingearbeitet hat, was ja sehr beeindruckend war.
Ja. Hat diese Begleitung der Entstehung dieses Kinderbuchs Auswirkungen auf deinen Blick auf die Forschung gehabt oder dich darin bestärkt, dass man Forschung zugänglich machen sollte?
Ich glaube, was die Zusammenarbeit, solche Zusammenarbeiten schärfen immer wieder meinen Blick auf die Wichtigkeit von Einfachheit. Also auch ein einfaches, elegantes Experiment ist mehr wert als etwas extrem Komplexes, Verkopftes. Ich glaube, manchmal liegen die Lösungen näher, als wir eigentlich denken. Und das ist das, was mir besonders gut daran gefällt, zu sehen, wie komplexe Themen, komplexe Ideen auf einfache Bilder, auf Kernpunkte runtergebrochen werden können, ohne ihre Wirkung zu verlieren.
Ich kann mir vorstellen, also zumindest geht es mir auch immer so, dass man in so einem Prozess dann auch ganz anders reflektiert, was ist eigentlich die zentrale Take-Home-Message von dem Thema oder was ist so das Wichtigste, was man sich merken soll? Geht es dir dann auch so, oder?
Ja, ich glaube, da habe ich oft einen zu großen Anspruch, was alles mitgenommen werden soll, weil vielleicht liegt die Hauptaufgabe dieser Dinge auch darin, zu begeistern und Interesse auf mehr zu wecken, dass man auch noch dann selber vielleicht versucht, ja, noch mehr zu entdecken oder noch genauer Fragen zu stellen oder dass Fragen überhaupt entstehen. Weil ein Thema, was man gar nicht kennt, dazu kann man auch keine Fragen stellen oder neugierig drauf werden. Von daher ist ein leichterer Einstieg so viel wert, denke ich, weil es zum Nachdenken und zur Kommunikation und so anregt. Und ja, da sehe ich, glaube ich, dann die Hauptaufgabe.
Also neugierig machen.
Neugierig machen für Wissenschaft, für vielleicht Unentdecktes, für die Natur, für den wissenschaftlichen Ansatz, für all diese Dinge. Oder für vielleicht versteckte Welten, über die man im Alltag gar nicht nachdenkt. Das ist das, was mich auch an der Forschung fasziniert. Für mich ist das Eintauchen in eine neue Welt, das ist das Gleiche für mich beim wirklichen Tauchen im Meer wie beim Mikroskopieren. Da tauche ich in die Welt der Zellen ein und sehe was, was normalerweise unsichtbar ist. Und das war so ein bisschen die Geschichte mit dem Plankton. Das ist eigentlich unsichtbar für Menschen normalerweise. Und Christina hat es geschafft, das sichtbar zu machen. Um damit auch Neugier zu entwecken. Das heißt, ich glaube gar nicht, wir müssen nachher Fakten abprüfen, was wissen die Leute, was haben sie sich gemerkt. Aber zu wissen, dass es Plankton gibt und dass es eine wichtige Rolle für uns Menschen spielt und für die Umwelt und dass das spannend sein kann, das finde ich, ist schon sehr viel wert. Spannend und auch Spaß macht.
Ja, das teile ich auch sehr. Wir arbeiten ja auch mit unsichtbaren Dingen und hatten das auch schon als Thema für eine Ausstellung vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, dass man dieses Eintauchen, das kann ich gut nachvollziehen, darstellt und ja, erstmal neugierig machen und irgendwie den Blick weiten. Wir sind, glaube ich, langsam am Ende unseres Podcasts. Wir haben jetzt viel Tolles gehört und gelernt. Ich habe unheimlich viel mitgenommen aus dem Gespräch mit dir, vieles, was ich noch gar nicht wusste auch. Und bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, würde ich gerne noch von dir hören, ob es irgendeine Publikation, das kann auch ein Buch, eine Doku oder ein Podcast sein, sicher auch das Hallo Plankton dabei, das du unseren Zuhörerinnen empfehlen kannst oder empfehlen möchtest, zu deinem Forschungsthema natürlich.
Kauft Hallo Plankton. Es gibt es auf Deutsch, es gibt es auf Spanisch und es gibt es auf Katalan, noch nicht auf Englisch. Das wäre schön.
Sehr schön. Also Hallo Plankton, wir werden das in den Shownotes verlinken.
Hallo Plankton von Christina Heldmann ist ein tolles Buch und auch ein schönes Geschenk für vielleicht Nichte, Neffe oder Sohn, Tochter.
Das machen wir. Dann kommen wir noch zu ein paar Entweder-Oder-Fragen, die uns vielleicht helfen, noch mal eine andere Seite von dir zu sehen. Und ich fange mit der ersten an. Taucherbrille oder Mikroskop?
Taucherbrille.
Forschungslabor oder Ausstellungsraum?
Forschungslabor.
Korallen oder Plankton?
Korallen.
Wissenschaftliche Publikation oder Kinderbuch?
Wissenschaftliche Publikation.
Neue Symbiose entdecken oder Einzelne besser verstehen?
Neue Symbiose entdecken.
Vielen Dank, liebe Annika. Es war wirklich toll mit dir.
Danke dir, Dagmar.
Wenn ihr noch mehr zum Thema dieser Episode wissen möchtet, dann schaut gerne mal in die Shownotes.
In der nächsten Folge freue ich mich auf das Gespräch mit Dr. Thibaut Messerschmidt, wissenschaftlicher Kurator am Botanischen Garten München-Nymphenburg. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder bei Pflanzen und ihr Mikrokosmos reinhört.